Reingehört, ein Podcast der VRM. Die überraschende Schließung des Musikparks A5 in Darmstadt sorgte für Wirbel, vor allem in den sozialen Medien. Bei einer Recherche stieß unsere Redaktion auf verworrene Hintergründe und ähnliche Fälle im Rhein-Main-Gebiet. Was es damit auf sich hat, wir haben Reingehört. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Reingehört. Mein Name ist Silke Drescher, ich bin Volontärin bei der VRM und ich habe heute André Heuwinkel zu Gast. Er ist Reporter in der Darmstädter Stadtredaktion. Hallo André, schön, dass du heute zu Gast in unserem Podcast bist.
Vielen Dank für die Einladung und guten Morgen.
Ja, bevor wir jetzt speziell zum A5 kommen, hätte ich auch noch mal eine etwas allgemeinere Frage. In den vergangenen Jahren haben ja einige Musikclubs hier in der Region geschlossen und dazu hast du ja auch schon einen Artikel geschrieben. Was sind denn die Gründe, dass so viele Musikclubs schließen müssen?
Also das ist sozusagen nochmal eine Geschichte auf der Metaebene gewesen. Es gibt ja beispielsweise im Odenwald kleinere Clubs, die geschlossen haben. Ich glaube, Odenwald war ja früher sogar eine sehr beliebte Region dafür. Das A5 ist natürlich nochmal ein paar Ebenen höher gelagert, weil es natürlich eine Großraumdisco gewesen ist. Es gibt interessante Daten vom Bundesverband Deutscher Diskotheken und Tanzbetriebe, dass es tatsächlich seit 2014 vermehrt diesen Trend gibt, dass immer mehr Lokale schließen. Die Gründe dafür, die kamen jetzt zum Teil ein bisschen, ich sag mal, merkwürdig vor. Beispielsweise, ja, dass Diskotheken jetzt sozusagen als Ort des Flirts oder so gar nicht mehr so gefragt sind, sondern Menschen mehr zu Privatpartys neigen oder natürlich auch andere Wege finden, jemanden kennenzulernen. Aber ich sag jetzt mal so, die plausibleren Gründe sind natürlich halt auch, dass sich tatsächlich das Ausgehverhalten ein bisschen geändert hat, dass natürlich Regulierungen in diesem Sektor jetzt nicht gerade weniger geworden sind. Das ist natürlich auch mit Risiken teilweise verbunden für Betreiber. Und eine interessante Zahl in dem Zusammenhang war ja, dass in den letzten 10 Jahren sich die Zahl der Betriebe fast halbiert hat. Es gab 2014 um die 1700, also bundesweit, jetzt nicht nur auf Südhessen bezogen. Und das sind, es waren 2021 nur noch 861. Und da sieht man ja wirklich, in welche Richtung es geht.
Einer dieser Clubs, der jetzt auch Anfang des Jahres geschlossen hat, ist ja eben das A5 in Darmstadt. Vielleicht kannst du mal erklären, was genau ist das A5 für ein Club? Wie bekannt ist es denn in Darmstadt und Umgebung gewesen?
Also ich bin ja kein gebürtiger Südhesse oder ich habe meine Jugendzeit nicht in der Region verbracht und deswegen kenne ich das A5 nicht aus eigener Anschauung. Ich kenne aber Musikparks, die so ähnlich konzipiert sind. Es gibt ja beispielsweise in Ludwigshafen einen, der auch so ähnlich heißt und da bin ich vor 10 Jahren das letzte Mal gewesen und das ist ja vom Konzept her alles ähnlich. Und es ist jetzt auch kein Geheimnis, dass das A5 eine Disco war, die gerade für das junge Publikum, also ich sage mal zwischen 18 bis 26, 27 allerhöchstens, hätte ich jetzt gesagt. Ich glaube, das hat sich sogar ein bisschen weiter nach unten entwickelt und das ist also eine Phase, die, ich glaube, die Jugendlichen irgendwann mal durchmachen und dann haben die Leute dann ja später auch ihre Nische gefunden, ihre eigenen Musikpräferenzen und so weiter und das Feld wird dann halt quasi auch weiter und die Leute spezialisieren sich dann auch ein bisschen. Also, aber wie gesagt, natürlich ein Ort für das ganz junge Publikum.
Die Schließung hat ja dann auch in den sozialen Medien etliche Reaktionen hervorgerufen. Da hat man ja schon gesehen, dass das auch viele Leute anscheinend interessiert. Aber wie kam es denn dann überhaupt dazu, dass du genauer zu den Hintergründen der Schließung recherchiert hast?
Das ergibt sich einmal natürlich aus dem öffentlichen Interesse, was du gerade auch erwähnt hast, also die starken und heftigen Reaktionen. Wir hatten bei der ersten Meldung, ich meine, es wäre Ende Januar gewesen, da hatte ja das A5, als damals noch diese ursprüngliche Facebook-Seite von denen existierte, ja auch gesagt, wir werden schließen auf unbestimmte Zeit, es gäbe technische Probleme etc. pp. Und ja, das hat natürlich gleich 500 Kommentare hervorgerufen, auch unterschiedlichster Art. Das reicht dann von Bedauern bis, sag mal, Bemerkungen, der Laden lief ja eh nicht so gut. Dann gab es, glaube ich, an 2 Stellen noch eine Reaktion von den Seitenbetreibern des A5, die dann gesagt haben, was ist denn das jetzt hier für ein Rumgehetze? Es wären alles unqualifizierte Beiträge, aber diejenigen, die dann angesprochen wurden, haben das dann ja auch, sag mal, mit ein bisschen mit Humor genommen. Also sozusagen, wenn ihr es drauf anlegt, die Kundschaft zu verprellen, dann ist euch das damit auch gelungen. Und ja, wenn natürlich eine Geschäftsschließung ansteht, an so prominenter Stelle, dann liegt es auf der Hand, dass wir da der Sache näher nachgehen.
Du hast dann angefangen zu recherchieren und was hast du denn dann bei deinen Recherchen rund um die Schließung so herausbekommen?
Also ich bin jetzt sozusagen nicht der Erste, der jetzt über die Betreiber berichtet oder auch, was sie ansonsten die Figuren in der Region sozusagen gemacht haben. Also es gab ja auch Berichte beispielsweise bei Geschäftsöffnungen, bei Geschäftsschließungen jetzt in Mainz oder Wiesbaden oder Rüsselsheim, aber da kommen wir vielleicht nachher noch zu. Auffällig ist halt quasi gewesen, logischerweise, wenn jemand sagt, wir haben jetzt voraussichtlich ein Dreivierteljahr oder so weiter geschlossen, das ist ja eine immens lange Zeit. Und ich sag mal, was man dann herausfindet, ist beispielsweise, dass die Disco kurzzeitig auch mal als Vermietungs Inserat vorzufinden gewesen ist. Also man weiß ja, wie viel Quadratmeter das A5 quasi umfasst, was eine realistische Kaltmiete für das Objekt ist. Und ja, dann ist man dann quasi selbst überrascht und dann kann es ja auch nicht sein, dass, sagen wir mal, diejenigen, die jetzt vorher da Geschäftsführer gewesen sind, da jetzt dieselben Personen sein können oder so, wenn das Objekt zur Neuvermietung quasi ansteht. Ich könnte jetzt natürlich noch weiter ausführen, beispielsweise welches System, sage ich jetzt mal, dahinter steckt, welches Muster. Muster ist, glaube ich, das bessere Wort. Also beispielsweise, dass die eingetragene Geschäftsführerin, ich nenne jetzt nicht den Namen, aber die ist ja vorher auch schon prominent in der Öffentlichkeit gewesen in Lokalteilen, sich dann in der Region verschiedene Betriebe sozusagen angelacht hat, dort eröffnet hat oder öffnen wollte. Es ist teilweise nie zu einer Eröffnung gekommen. Und sozusagen immer so reihum, bestimmte Unterfangen standen dann auf der Kippe, aber man hat sich dann trotzdem immer in einer anderen Stadt ein anderes Objekt gesucht, wo sie dann wiederum Geschäftsführerin geworden ist. Das ist ja so das, was man gemeinhin Schneeballsystem nennt. Und das ergibt sich ja sozusagen auch aus den Marktgepflogenheiten. Also wenn jemand in der Gastro-Szene unterwegs ist oder auch in der Event-Szene, da werden ja nicht Verträge monatsweise geschlossen, sondern so ein Pachtvertrag, da kann auch schon mal 10 Jahre gehen. Und das Gleiche ist ja die Kooperation mit den Getränkeherstellern und so weiter. Da gibt es dann ja auch, sagen wir mal, favorisierte Mindestabnahmen und das ist dann ja ein in sich geschlossener Kreislauf, wenn ich dann sage, also ich muss ja Absatz generieren und das kann ich aber nicht, wenn ich geschlossen habe. Dann werde ich ja auch das Bier von dem Hersteller, mit dem ich eine Kooperation habe, auch gar nicht los. Und deswegen muss ich dann ja auch irgendwo anders etwas neu aufmachen, um sozusagen das bezahlen zu können. Zumindest ist das jetzt nach meinem Dafürhalten so die Theorie, um das bezahlen zu können oder bedienen zu können, was ich aus früheren Verpflichtungen quasi habe. Und ja, so entsteht dann halt ein Perpetuum mobile, hätte ich was gesagt.
Du hast ja dann auch noch weitere Artikel geschrieben, unter anderem, weil ja auch ein weiteres Gastrounternehmen der Geschäftsführerin pleite gegangen ist. Wo im Rhein-Main-Gebiet war sie denn noch aktiv? Also das war ja nicht nur in Darmstadt.
Ja, es betrifft eigentlich sehr viele, erstmal südhessische Städte, teilsweise auch den Grenzraum nach Unterfranken, Aschaffenburg, Offenbach, das sind dann 2 Pubs gewesen, einer davon in Offenbach. Also da gibt es ein Insolvenzverfahren. Derzeit prominent waren auch die Beispiele Ruderclub Rüsselsheim, das Ensemble Rheinhalle Rheinlust in Schierstein. Und das Imperial in Mainz, muss man natürlich beim Imperial in Mainz dazu sagen, das hat ja jetzt eine neue Betreibergesellschaft, die haben jetzt erstmal nichts damit zu tun, der Laden läuft da ja auch, aber die frühere Unternehmergesellschaft zum Imperial, die ist ja auch insolvent gegangen und ich habe das sozusagen zusammengetragen, also ich bin jetzt nicht der Erste, der jetzt irgendwie über das Imperial mal berichtet hat, aber das sind ja Informationen, die öffentlich sind, man geht dann halt in die Handelsregistereinträge rein, sucht sich dann so Plattformen wie North Data, das ist ja immer alles sehr gut zusammengetragen und ja, da merkt man halt sozusagen so ein gewisses Muster dahinter.
Genau, wir haben jetzt schon über die Geschäftsführung gesprochen und du hast ja sicherlich auch versucht, sie zu kontaktieren. Wie war denn die Reaktion der Geschäftsführung?
Das lässt sich kurz und knapp eigentlich als Nichtreaktion zusammenfassen. Also man mailt die Leute an, man versucht sie anzurufen. Ist natürlich schlecht, wenn im Impressum teilweise Telefonnummern drinstehen, die nicht mal vergeben sind. Also ich meine, das ist ja auch eigentlich dann ein Fall für die Wettbewerbszentrale, aber das jetzt mal am Rande. Und Einwurf einschreiben, aber da kam jetzt in keiner Form eine Reaktion zurück.
Okay, ja, welche Möglichkeiten hat man denn dann überhaupt als Journalist in solchen Fällen zu recherchieren? Jetzt gerade, wenn auch die Kontaktaufnahme dann teilweise schwierig ist und wo muss man dann vielleicht auch aufpassen?
Dienlich in diesen Sachen sind erst einmal alle Informationen, die öffentlich sind. Ich habe vorhin ja schon mal so das Handelsregister erwähnt. Bei solchen Sachen, also so ein erster Artikel, der stößt ja auch etwas an und provoziert Reaktionen, beispielsweise aus dem Mitarbeiterumfeld, die dann einen gegebenenfalls auch kontaktieren, aber da werde ich mich jetzt nicht näher zu äußern. Die dann sozusagen ein paar Hintergrundinformationen geben, aber sozusagen was nicht schriftlich ist, das verwende ich dann halt auch nicht für einen Artikel. Natürlich dann halt auch versuchen bei Behörden nachzufragen, warum kam es da zu einer Erschließung? Gibt es vielleicht sozusagen Hintergrundinformationen? Deswegen gibt es immer so diese Formulierung aus Verwaltungskreisen und so weiter. Also zum Beispiel jetzt der Eigentümer am A5, hat er denn überhaupt noch ein Interesse jetzt daran, irgendwie mit der früheren Geschäftsführerin, also Betreiberin zusammenzuarbeiten? Und ja, so stellt man sich dann das dann quasi zusammen und ja, und bei den Behörden Da gibt es halt sozusagen die üblichen Verdächtigen, ja, also vor allen Dingen halt auch Staatsanwaltschaften, und da bin ich dann ja auch sozusagen auf einen Hinweis gestoßen, dem ich dann auch näher nachgegangen bin.
Genau, du hast jetzt schon die Staatsanwaltschaft erwähnt. Es gibt ja jetzt auch eine Akte bei der Staatsanwaltschaft. Was genau weiß man denn darüber?
Also das ist jetzt in erster Linie ein Proforma-Verfahren. Das heißt also, das muss so sein. Und zwar, das hängt dann auch mit der früheren Betreibergesellschaft des Imperial zusammen. Also jetzt zum Hintergrund, diese Gesellschaft ist eine UG, eine Unternehmergesellschaft gewesen. Bei solchen Fällen wird das wie eine Kapitalgesellschaft behandelt. Und wenn eine Kapitalgesellschaft insolvent geht, da gibt es quasi immer ein Prüfverfahren bei der Staatsanwaltschaft, ob denn da vielleicht andere Faktoren jetzt zu dieser Insolvenz geführt haben. Ob, also ich sage mal ganz theoretisch, ich sage ja natürlich nicht, dass das jetzt der Fall gewesen ist, aber allgemein sind ja denkbar absichtlich herbeigeführter Bankrott, Insolvenzverschleppung beispielsweise. Man muss ja auch eine Insolvenz von sich aus anmelden. Das sind dann halt so Sachen, die dabei geprüft werden. Interessant war jetzt in dem Fall, dass da die Akte dazu jetzt über drei Staatsanwaltschaften ging, also Gießen, Mainz und jetzt in Koblenz. Und da gab es auch von einer Staatsanwaltschaft eine irrtümliche Information sozusagen, was jetzt den Anlass zu dieser Akte gegeben hat. Aber Stand jetzt ist es jetzt ein Prüfverfahren. Das wird dann jetzt mehrere Monate dauern. Und es gibt ja noch eine andere interessante Info, das auch die Imperialzeit betrifft. Ich meine, die Bank heißt Investitions- und Strukturbank Rheinland-Pfalz. Da hatte die Unternehmergesellschaft dann, ich glaube, 157.000 Euro an Corona-Hilfen bekommen. Und interessanterweise hatten die dann ja gegen die Corona-Auflagen verstoßen. Und die Stadt Mainz, also das Ordnungsamt, hatte dann ja auch vorübergehend eine Schließung angeordnet. Und ist natürlich die Frage, hat man jetzt durch den Verstoß gegen die Corona-Auflagen und die Schließung sozusagen ein wirtschaftliches Problem vielleicht provoziert in der Hinsicht. Also das könnte zum Beispiel ein Aspekt sein, der dabei geprüft wird, aber das sind halt so Sachen, die dauern mehrere Monate und da sind mir jetzt die Details noch nicht in der Form bekannt, da müssen wir dann später nachfragen.
Ja, du hast jetzt gerade schon gesagt, ihr werdet da weiter auch nachfragen. Ja, wie geht es denn generell jetzt weiter? Also die Redaktion bleibt wahrscheinlich an dem Thema dran.
Das werden wir natürlich machen. Ich werde jetzt natürlich jetzt keine strategischen Details oder so weiter nennen, da lasse ich mir ja nicht in die Karten schauen. Aber manches ist ja selbsterklärend. Ich habe ja eben gesagt, bei Prüfverfahren muss man halt auch abwarten. Vielleicht noch ein interessantes Detail ist ja, dass, ich habe ja vorhin erklärt, die ja natürlich vorwiegend im südwestdeutschen Raum aktiv gewesen sind. Also es ist ja jetzt nicht nur die eine Geschäftsführerin, sondern es gibt dann einen anderen Systemgastronomen, der auch in teilweise Bensheim, Düsseldorf, also im Rheinland auch aktiv gewesen ist. Auch eine Person, die sich vorher in der Öffentlichkeit sehr exponiert dargestellt hat. Und ja, die sind ja jetzt erst einmal in Meppen in Niedersachsen, also seit Herbst vergangenen Jahres in einer neuen Disco sozusagen vereint, haben sich dort auch den lokalen Medien vorgestellt. Und da ist jetzt erst einmal der Disco-Regelbetrieb eingestellt, also dem eigenen Bekunden nach vermietet man jetzt an Firmen für Firmenfeiern. Ich habe gestern Abend nochmal geguckt, da gab es tatsächlich jetzt nochmal auf Instagram halt einen Post, dass da eine Firma jetzt mal was gemacht hätte, ein bisschen gefeiert hätte, kann ja auch durchaus sein. Aber auch dort ist ja erst einmal der Disco-Regelbetrieb eingestellt und das ist ja auch wieder so ein kleines Muster, was sich so ein bisschen mit Darmstadt deckt, weil dort war ja auch die Ursprungsnachricht, dass man ja jetzt erstmal auf unbestimmte Zeit schließt. Aber wie gesagt, da möchte ich jetzt nichts unterstellen oder so.
Alle Artikel, die wir hier im Podcast erwähnt haben, findet ihr auch in den Shownotes verlinkt. Und alle aktuellen Entwicklungen könnt ihr natürlich auf unseren Nachrichtenportalen Echo Online, Allgemeine Zeitung oder Wiesbadener Kurier nachlesen. Damit wären wir auch schon am Ende dieser Folge angekommen. Abonniert diesen Podcast gerne, um keine neue Folge zu verpassen. Und nächste Woche geht es dann mit einem spannenden Thema weiter. Danke euch fürs Reinhören und macht's gut!
Reingehört ist eine Produktion der VRM von Allgemeiner Zeitung, Wiesbadener Kurier, Echo Online und mittelhessen.de. Redaktion und Produktion, die VolontärInnen der VRM. Ihr erreicht uns per Mail an audio@vrm.de.